Hallo und herzlich willkommen zum Wellenlänge Surf Podcast. Vor ziemlich genau 3 Jahren habe ich, als ich noch alleine im Podcast war, schon einmal eine Folge zur Eisbachwelle gemacht. Und zwar zur Geschichte dieser. Da habe ich von meinem Gesprächspartner Moritz von der IGSM von vielen interessanten Leuten gehört, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Und dachte damals schon, hey, wäre super cool, von denen mal ein paar vors Mikro zu kriegen. Bei einem war ich mir eigentlich sicher, dass das nicht mehr der Fall sein sollte. Unser heutiger Gast, Walter Strasser, der auch sogenannte Hausmeister der Eisbachwelle, hat in den 80er Jahren die Welle durch einen kleinen Einbau so gangbar gemacht, dass sie tatsächlich ansatzweise das ganze Jahr über surfbar ist. Und er hat mit seiner Persönlichkeit auf jeden Fall auch die Szene des Eisbachs lange eingehend geprägt. Tatsächlich hat er sich aber irgendwann abgesetzt, ist nach Sardinien ausgewandert und auch so ziemlich jeglichen Kontakt in die Münchner Surfszene abgebrochen, sodass er tatsächlich sogar an mehreren Stellen schon mehr oder weniger für tot erklärt wurde, inoffiziell, und er nahezu komplett von der surferischen Bildfläche in München verschwunden ist. Anlässlich der anhaltenden Probleme an der Eisbachwelle hat er sich nun aber zurückgemeldet und seine Hilfe angeboten, die Welle wieder gangbar zu machen. Und ich bin mega froh, dass ich da schnell meine Kontakte genutzt habe, um ihm eine Einladung zukommen zu lassen, hier im Podcast ein Interview zu geben. Fabio und ich, wir sind beide echt ein Stück weit stolz, vor allen Dingen aber echt super happy und haben mit einer gewissen Vorfreude, aber auch Nervosität auf dieses Interview hingefiebert. Es ranken sich schon eine ganze Menge Legenden um ihn und seine Persönlichkeit, die einem schon ein bisschen nervös machen in Hinsicht, wie so ein Interview wohl ablaufen könnte. Aber eins kann ich schon mal vorab sagen, gebt nicht zu viel Wert auf Legenden und Ähnliches. Unser Gespräch war einfach nur super cool, super nett, super konstruktiv und reflektiert, wie ich sagen würde. Bleibt bis zum Ende dran, da gibt es noch eine spannende Ankündigung, insbesondere für alle FlusssurferInnen und Eisbach-Fans. Wir haben das angekündigte Monatsthema Familie und Surfen, Schule und Surfen und Ähnliches einfach mal kurzerhand unterbrochen, weil wir diese Folge unbedingt einfach direkt an euch weiterleiten und raushauen wollten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute so ein bisschen treu nach dem Motto Totgesagte leben länger. Begrüßen wir heute den lieben Walter, den Hausmeister vom Eisbach. Herzlich willkommen, Walter. Es ist uns eine große Freude und eine große Ehre, dich hier im Podcast zu begrüßen.
Hallo Benni, servus, grüß dich. Hallo Fabi.
Ja, servus von mir auch. Mir ist es tatsächlich auch. Zu sehen, zu hören. Freut mich riesig, dass du da bist und dass es endlich klappt.
Ja, war ja sehr überraschend, dein Auftauchen wieder auf einmal. Es war wirklich, ich habe eben gerade nochmal da reingehört, eine Folge vor irgendwie 3 Jahren mal gemacht, wo ich über die Historie des Eisbachs mit dem Moritz von der IGSM in München gesprochen habe. Und haben wir unter anderem natürlich auch dann über dich gesprochen und keiner wusste eigentlich, wo du abgeblieben bist. Frage jetzt vielleicht erstmal, ist dir eigentlich bewusst tatsächlich, was du für einen Stellenwert, was du für einen Legendenstatus in der Surfszene in München hast? Und halt auch, dass alle dachten, dass du gar nicht mehr unter uns wärst, ganz blöd gesagt?
Ja, über den Stellenwert war ich mir eigentlich schon im Klaren, früher. Nur, wenn dich die Leute nicht mehr sehen, aus den Augen, aus dem Sinn irgendwo, weißt? Ja. Und ja. Und ich habe wenige Kontakte irgendwie zu Surfern vom Eisbach und so. Und ja, ne. Und irgendwann hat halt einer mal dran gesagt, ja, weil vielleicht so nebenher im Gespräch, ja, vielleicht ist er ja schon gestorben und der Nächste hat das aufgenommen. Ja, den gibt's ja gar nicht mehr, weißt du.
Ja, und da du quasi so dann, ich meine, ich habe schon im Vorgespräch gehört, du warst eigentlich schon regelmäßig auch in München und in Deutschland, bist ja nach Sardinien ausgewandert, aber warst eigentlich nicht völlig fern von hier, aber hast mit dem Eisbach nicht mehr wirklich zu tun gehabt. Was hat dich denn tatsächlich jetzt bewogen, dich zu melden?
Ja, zu melden. die Probleme am Eisbach halt, dass die Welle nicht mehr funktioniert. Und da haben mir diverse Leute angerufen oder angeschrieben, was da, ob ich da nicht irgendwie hilfreich sein könnte oder ob ich da nicht einen Tipp dazu habe. Weißt?
Ah, okay, also quasi so ein gewisser. Und dann habe ich mir Entschuldigung für die Unterbrechung, aber so ein gewisser Kontakt zur Eisbach-Szene besteht dann schon, oder wo kamen die Meldungen dann her? Kamen die eher von den Medien oder?
Von den Medien und zum Teil auch von ein paar Surfern, ja.
Spannend, ja. Hast du das in den ganzen letzten Jahren denn immer weiter verfolgt auch? So sage ich mal, es kam dann ja der Keep Surfing-Film irgendwann, der einen riesengroßen Hype ausgelöst hat. Seitdem sind es nochmal viel mehr Surfer und Surferinnen geworden, die am Eisbach und in Münchner Wellen tätig sind. Hast du das immer weiter verfolgt, die Szene? Ist dir so weiter bewusst, was das für einen Stellenwert in München hat?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist nur so am Rande. Also ich habe mich dann immer eingebracht irgendwie oder so. Oder mir war das, ja, ich war raus und ja, und habe mir hier ein Leben aufgebaut auf Sardinien und das und bin da Surfer, genau. Geh da surfen.
Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Das heißt, also Surfen bleibt dir im Leben jetzt auf Sardinien oder ist dir erhalten bleiben? Bist du immer noch dabei? Wann war deine letzte Session?
Das ist schon ein paar Jahre her, ganz ehrlich gesagt, weil zwischenzeitlich eine Krankheit dazwischen kam.
Okay.
Und ich habe also massive, sag's gleich, wie es ist, massive Herzrhythmusstörungen gehabt. Und ja, und da konnte ich nicht mehr. Da bin ich ein paar Mal noch beim Surfen gewesen und wirklich in Gefahr gekommen. Also ich bin halt auch in großen Wellen hier gesurft und da ist es nicht lustig, wenn's nicht mehr paddeln kannst, wenn das Herz halb aus dem Leib springt, gell? Ja. Und dann ja, ging das nicht mehr. Und das habe ich aber jetzt letztes Jahr einregulieren lassen, habe da kleinen Eingriff gehabt am Herzen. Und ja, und jetzt bin ich wieder fit. Jetzt muss ich ein bisschen noch Kondition aufbauen und dann möchte ich jetzt eigentlich wieder loslegen. Ah. Und die Wellen, die faszinieren mich nach wie vor und ich sehe halt auch von meinem Haus aus, da sehe ich runter aufs Meer in die Bucht von Rena Maiore und da hat es also mitunter super geile Wellen, weißt du, da kann ich da auf 10 Zentimeter hin oder her sagen, wie groß oder ob sich's rentiert, runterzugehen, weißt. Und da fahre ich dann auch schon einmal runter, weißt, und schaue ein bisschen zu, weißt, und so, und ah, scheiße, da.
Muss doch wieder gehen. Noch schlimmer, als wenn man im Inland lebt und quasi keine Welle vor der Tür hat, ist, glaube ich, die Welle vor der Tür zu haben und da nicht reingehen zu können, ne?
Das ist hart, ich sag, dass ich's. Und ich sehe es halt, weißt du, wenn dann auch die Windrichtung noch passt, weißt du, naja, es ist, wie es ist.
Ja, aber voll cool, wenn du jetzt wieder einsteigst, auf jeden Fall. Das ist doch schön zu hören.
Ja, das habe ich fest vor und das bin auch schon wieder einigermaßen fit und ja. Es wird bald geschehen.
Ja, mega schön zum Hören.
Warum bist du eigentlich damals dann ausgewandert? Was war da der konkrete Grund?
Oh mein, der konkrete Grund, das ist eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen kann. Das ist einfach die politische Lage in Deutschland, das packe ich nicht mehr. Weißt?
Ja.
Die ganzen ferngesteuerten Leute, die selber nicht mehr denken können, die nur noch alles nachplappern, was hören. Am Tag 20 Mal in den Nachrichten und überall her. Und das konnte ich nicht mehr da packen. Ja. Mhm. Und dann bin ich halt auch irgendwie, ja, mein ganzes Leben lang immer an der Natur gewesen, in der Natur. Weißt, ich habe früher einen Campingbus gehabt, da war ich immer draußen, immer unterwegs, immer an der Natur. Bin oft nach Sardinien gefahren, habe hier teilweise überwintert auch mit dem Bus. Und da war halt irgendwo mal die Gelegenheit, schönes Grundstück zu erwerben. Und dachte ich, na gut, da kann ich mal drauf bauen. Kleines Häuschen drauf und so weiter. Und das ist dann so nach und nach gewachsen halt, gell.
Ja.
Ja. Yeah. Und dann mitten in der Natur, gell.
Super, super spannend. Super schön. Also, ja, kann ich super gut nachvollziehen. Wir hatten vor einer Weile ein Gespräch mit dem aktuellen deutschen Meister im Longboarden, dem Alex Heke. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der lebt auch auf Sardinien, weil seine Familie ausgewandert ist, als er 18, glaube ich, war. Und wenn ich so Insulaner, so Wahlinsulaner treffe, frage ich die auch immer, wie lebt sich's auf so einer Insel? Muss doch eigentlich toll sein, dass man ein bisschen aus diesem ganzen Trubel raus ist und so ein bisschen abgeschieden ist und eigentlich gar nicht so diese ganzen nervigen Weltprobleme so sehr mitkriegt, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, schon. Also wir kriegen es schon auch mit, weil wir wollen da schon ein bisschen informiert sein, aber halt nur so am Rande, weißt du. Wir entscheiden, was wir hören und von wem wir was hören, weißt du. Und ansonsten, ja, sind wir halt in der Natur und haben hier gute Freunde, weißt du, die auch so ticken wie wir, und dann passt es, weißt du.
Ja.
Da kann ich mir's aussuchen.
Ja, verstehe ich voll. Ist auch was, so eine Frage, die ich hier auf dem Zettel auch habe. Mich interessiert immer viel tatsächlich so dieser kulturelle Aspekt am Surfen. Es ist irgendwie ja schon irgendwie eine eigene Subkultur, die da auch entstanden ist, gerade wenn man so in Deutschland oder so lebt, ne? Für mich war das irgendwie auch mit 18, als ich angefangen habe, ich habe schon ein bisschen den Gedanken gehabt, ich würde mich ein bisschen gerne abgrenzen von allen anderen, ich möchte nicht irgendwie die Mainstream-Sportarten machen, ich fände Surfen cool, das ist hat so ein bisschen Gangster-Image, aber so ein Aussteiger-Image, und das war auch eine Grund, warum ich so ein bisschen zum Surfen gekommen bin. War das bei dir damals auch schon so? Wie war so deine Sicht auf den Sport oder auf, vielleicht auch, wenn du noch im Münchner Raum groß geworden bist? Ich sag mal, ich komme ja aus dem Norden, habe so meine Vorurteile gegenüber dem bayerischen Raum, und München ist ja schon so ein bisschen so eine Snobstadt, Schickeria und sowas. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir, mein Werdegang ist eigentlich übers Windsurfen. Ich habe also mit 25 Jahren habe ich angefangen, Wind zu surfen, und habe das immer mehr gesteigert. Wollte dann auch mal in Wellen surfen gehen, weißt, und bin dann hier nach Sardinien gekommen und war dann wirklich im Jahr teilweise 3-4 Mal hier auf Sardinien zum Wellenreiten, gell? Also erst ursprünglich Windsurfen und dann zum Wellenreiten später dann noch. Und ja,
Windsurfen, ja. Das hast du dann in Bayern an den Seen gelernt, oder kam das, oder hast du es auch direkt am Ozean gelernt? Oder wie kam es da dazu?
Ja, zu Windsurfen habe ich ursprünglich so die ersten Versuche am Starnberger See, dann am Walchensee, dann am Gardasee und dann Sardinien. Und da habe ich halt viel, viel Zeit damit verbracht, weißt, jedes freie Wochenende oder jeden Urlaub. Und irgendwann ist halt da auch dann das Wellenreiten dazugekommen. Da waren halt Tage, da war kein Wind, aber schöne Wellen. Und dann habe ich halt hier auch mal mit Wellenreiten angefangen, weißt. Und ja.
Ja,
so kam das.
Weißt du noch, wie du auf Wellenreiten aufmerksam geworden bist? Wie das dazu kam? War das einfach irgendwo im Urlaub? Oder ist das irgendwie durch Surfmagazin oder sonst irgendwas in dein Leben gekommen?
Nee, das war eigentlich schon hier so im Urlaub. Mhm. Im Urlaub, ja. Hier auf Sardinien, ja.
Ach echt? Okay, da war auf Sardinien auch schon.
Nee, Moment. Nee, Costa Rica war da. Costa Rica, da war ich mal länger auf Costa Rica und da eigentlich Windsurfen. Und da bin ich auch zum Wellenreiten so ein paar Mal gekommen und habe da halt auch andere Surfer beobachten können, die es schon richtig gut drauf hatten, weißt du, und ja, habe ich schon fasziniert irgendwo, der Sport. Und weil halt der ganze Akt mit dem Windsurfen, was das ganze Material rumschleppen, mehrere Bretter, mehrere Segel für alle Bedingungen und so, musste ja gewappnet sein. Das ist halt beim Wellenreiten ein bisschen anders. Da habe ich halt, wenn es warm ist, ein Shorty oder so und ein Brett unterm Arm und aus dem aus und kann ins Wasser gehen und passt.
Ja.
Muss nicht lange rumbauen, rummachen.
Ja, ja.
Ja. Okay. Ja. Und das hat mich am Wellenreiten irgendwo dann sehr fasziniert, gell?
können wir uns, glaube ich, alle darauf einigen. Das ist für mich auch immer so ein Punkt gewesen, dass ich Windsurfen nie angefangen habe, weil ich immer dachte, lieber nur das Brett unter den Arm und los und dann vielleicht nicht so überall das machen können, aber war mir auch immer lieber. Weißt du ungefähr, in welchem Jahr das so ungefähr war, das Costa Rica Erlebnis und wie lange ist dann bis zum Eisbach surfen?
Ja, das ist bestimmt 40 Jahre her in Costa Rica. Mhm. Und Eisbach surfen, ja, das ist ja in den 90er Jahren. Also gute 30 Jahre habe ich dann am Eisbach angefangen. Ja.
Kannte man sich da in der Szene?
Also erst mal Großlände, so einige Zeit, und dann einmal am Eisbach, einmal Liftewelle am Eisbach, und da war es halt geschehen um mich. Da musste ich irgendwie dann wochenlang immer wieder checken, und der ging nicht. Und dann ist halt die Phase gekommen, wo ich überlegt habe, ja, das muss man doch irgendwie beeinflussen können, weißt.
Lief die Floßlände damals, wie soll ich sagen, konstanter? Oder wie war das damals an der Floßlände?
Die war eigentlich ziemlich konstant, ja, den Sommer über. Also da in der Zeit, wo die Floße runterkommen, weißt, da haben sie auch ein bisschen mehr Wasser drin und so, da lief die eigentlich ganz konstant, ja.
Ja, und wie kamst du eigentlich auf die Idee, überhaupt erstmal was einzubauen? War das eine fixe Eingebung? Hast du da irgendwie einen beruflichen Hintergrund, der schon irgendwie gesagt hat, das könnte man machen?
Nee, ich bin halt irgendwo ein Typ, also der von Haus aus, irgendwas geht nicht, akzeptiere ich nicht. Da überlege ich dann, da studiere ich, da muss irgendeine Lösung im Raum stehen oder versteckt sein. Weißt? Und so war das halt auch am Eisbach. Da war ich echt, weiß nicht, 10, 15 Mal dort stundenlang da ins Wasser reingestarrt, in die Weißwasserwalze und überlegt, das kann doch nicht sein, das muss, warum geht das einmal und warum dann wieder nicht? Und das war halt einfach, ja. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwelche Versuche zu machen, ja. Und erfolgreich. Ja.
Versuche zu machen heißt aber erstmal irgendwie so einfacher Art. Also die Legende ist ja echt, dass du dann irgendwann die Prinzregentenstraße abgesperrt hast und dann eine Bahnschwelle einbetoniert hast. Das war ja wahrscheinlich nicht der kleine Versuch erstmal, ne?
Ja, das ist wohl eine Legende und dabei bleibt es auch. Also die Prinzregentenstraße habe ich nie gesehen.
Aber wow, aber gibt's was, also kannst du irgendwas erzählen zu den ersten Versuchen oder möchtest dazu was erzählen? Also ich selber baue ja auch viele Wellen selber und bin da ein bisschen verhalten, aber wenn du da irgendwelche kleinen Infos hättest, das wäre, glaube ich, mega spannend.
Oh, ey. So, ich habe da auch versucht, irgendwelche Bretter reinhalten und die Strömung beobachtet, wie reagiert es darauf und so. Und ja, gepaddelt und rum und also da waren, ich weiß nicht, also bestimmt 200 Stunden, 300 Stunden habe ich da also komplett investiert, weißt, bis das mal mit einer Rampe optimal funktioniert hat, gell.
Ja, es ist auch gar nicht so einfach. Ich glaube, viele Leute checken das gar nicht so, die sagen, oh, jetzt gerade eben so, ja, okay, da spannen wir mal kurz eine Rampe in den Eisbach rein. Ich habe auch schon so viele Bretter in irgendwelche Wellen reingespannt und dann hat die Dinger einfach zerrissen. Also da ist auch so eine Wucht dahinter. Ja. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, die stellen sich das so einfach vor.
Ja, da habe ich auch viel lernen müssen und die Rampe muss natürlich ideal gestaltet sein. Weißt, das, was die jetzt machen, auch, das ist auch alles nur Provisorium. Die Rampe, die ich gebaut habe, die wird heute noch drin liegen, wenn's es nicht rausgemacht hätten, die Stadt. Da ging auch immer wieder mal was kaputt, irgendwie ein Seil oder so, weißt, oder da musste man es wieder rausnehmen, wieder reparieren, wieder rein. Und ja.
Ist ja jetzt fast, ich habe ja fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass wir dann hier quasi so eine Legenden jetzt ein ganz klein bisschen abschmälern. Aber ich sag mal, ich würde sagen, bei den Details gehen wir dann vielleicht auch gar nicht viel weiter rein, was du da so genau probiert hast. Aber es klingt schon so, dass du auch immer noch jetzt guter Dinge bist und meinst, dass du auch dieses Problem, das jetzt herrscht, halt lösen könntest. Und das wurde ja dann auch zwischendurch gelöst. Und es ist auch cool, dass dich Leute wirklich danach gefragt haben. Ne? Das finde ich ja schon beachtlich, so lange wie es her ist.
Ja, ja. Ja, mei, ich hab's auch dem Oberbürgermeister Reiter angeboten, meine Hilfe. Ich habe der Stadtverwaltung, dem Baureferat angeschrieben, denen meine Hilfe angeboten. Dann den Surfern von der, ja, dem Verein, dem Vereinsmeiern, denen habe ich's angeboten. Und ja, mei. Stadt hat irgendwie, ja, sie brauchen nicht, sie haben schon so viele Spezialisten an Bord, weißt, der Professor in Hamburg, dann, ja, in München, aus Innsbruck, und sie meinten, das kriegst du auch so hin, weißt, ja.
Na ja, gut, letztendlich.
Aber bei mir. Letztendlich. Also ich wäre da angereist und innerhalb einer Woche wäre das für die nächsten 20 Jahre wieder gelaufen.
Ja. Letztendlich, heutzutage brauchst du für alles die rechtlichen Spezialisten, die alles auf Strich und Faden juristisch ausloten, bevor man irgendwas machen kann. Ne? Das ist vielleicht manchmal heute ein bisschen die traurige Wahrheit.
Ja, ja. Das ist leider so, ja.
Wie war das denn damals? Also wenn du noch wirklich angefangen hast, das fing ja mit diesem Brettlefahren an, wo man sich noch irgendwo ans Seil an der Brücke eingehängt hat und ähnlichen. Da gab's dann den Arthur Pauli, den werden wir jetzt, wo der Vier rauskommt, noch interviewen. Im tatsächlichen Podcast, den wir dazu machen, wird er wahrscheinlich vor dir dann schon dran gewesen sein. Aber hattest du damals schon viele Leute, mit denen du dann das geteilt hast? Kannte man sich schon so in dieser Szene?
Nee, hatte ich nicht. Also ich hatte mit den Brettelfahrern, also die an der Brücke sich das Brettel festgemacht haben mit dem Seil, mit denen hatte ich nichts zu tun irgendwie. Mhm. Also den Pauli habe ich zwar mal irgendwann kennengelernt, die Jahre danach, aber also bei mir war gleich richtig Wellenreiten angesagt mit dem Surfboard. Mhm. Und von Anfang an. Ja.
Und du hast das aus dem Urlaub mitgebracht und hast dann gedacht, ich will gern Wellen reiten und hast auch auf so einem Fluss schon das Potenzial gesehen? Oder wie warst du da inspiriert, dann tatsächlich das?
Nein, das Potenzial habe ich erst gesehen, nachdem ich den Eisbach, der vorher ja nur im Jahr vielleicht 20 Tage, 25 Tage funktioniert hat, also ganzjährig zum Laufen gebracht habe. Mhm. Da habe ich dann das Potenzial erst einmal erkannt, so, weißt.
Hattest du damals schon das Gefühl, dass dich das Flusssurfen dann auch im Ozean weiterbringt?
Jein. Also es sind ja schon zwei Welten irgendwo. Und von der Fitness natürlich, wenn ich jeden Tag am Eisbach surfen gehe, von der Fitness bringt es da schon was, weißt. Und mein Brettgefühl hast natürlich auch noch mehr. Klar, durch tägliches Training oder so oder vielfaches Training. Aber ja, übernehmen direkt kannst du es ja sowieso nicht. Das wirst du ja auch, oder? Also, siehst ja, da kommen Weltklasse-Surfer, die ihr Leben lang im Meer gesurft sind. Die Eisbachwelle, die stellen sie erst einmal an, wie. Ja. Die brauchen da auch. Ja. Du, mir wird es wahrscheinlich, wenn ich jetzt an den Eisbach gehe, wieder genauso gehen. Ich würde auch erst einmal wieder anfangen müssen. Weißt, ja, es dauert wahrscheinlich eine Woche oder so, dann bin ich auch wieder drin, glaube ich. Aber
ja, wann war das letzte Mal, wo wirklich auf dem Eisbach gestanden bist?
Das letzte Mal war vor gut 20 Jahren.
Krass, okay.
Vor gut 20 Jahren.
Mhm. Ja. Und war ja eigentlich auch in der Zeit, in der der Eisbach nur sporadisch lief, war es ja eigentlich stets verboten. Ne? Nach so ein, zwei Unfällen, die passiert waren, durfte man ja eigentlich mit dem Brett irgendwie gar nicht mal wirklich rein. Wurde natürlich trotzdem gemacht. Ist auch so die rebellische Surf-Szene irgendwo ein Stück weit, die das weitergetrieben hat. Und du hast dann rumexperimentiert und hast den dauerhaft zum Laufen gebracht. Wie war das rechtlich, polizeimäßig? Hast du da auch einige Male erfahren, dass schon weggejagt wurde und ähnliches, oder?
Ja, nicht weggejagt. Ja, wir sind ein paar Mal vertrieben worden. Das geheißen hat, ja, das ist hier nicht erlaubt oder verboten. Und dann mit der Androhung, dass uns das nächste Mal also quasi Anzeige gibt und die Bretter beschlagnahmen wollen und so. Und ja, und daraufhin haben wir reagiert, wir haben weitergesurft. Und wenn die Polizei kam, dann sind wir halt geflüchtet. Die haben ja keine Chance. Du weißt, die sind auf einer Seite. Und dann haben sie das einmal irgendwie versucht mit mehreren Autos auf beiden Seiten und haben uns runtertreiben lassen und sind wir unten auf die Insel gegangen. Dann sind wir da halt eine Stunde auf der Insel gehockt, weißt, bis die aufgeben haben.
Sehr schön, ja. Das hat sich wohl auch eine ganze Weile fortgeführt. In welchem Jahr bist du ausgewandert überhaupt?
Ja, also das war ja vor gut 20 Jahren bin ich fix ausgewandert. Vorher habe ich auch schon irgendwie immer ja, so zwei Monate Sardinien, 2 Monate Deutschland gemacht. Immer so im Wechsel. Und ja, und fix, also vor gut 20 Jahren bin ich dann ganz abgehauen. Also ganz, ich bin dann auch schon immer wieder mal nach München gefahren, weil Familie und Verwandtschaft und so besuchen und Freunde besuchen, ja.
Ja. Und warst du am Eisbach nochmal danach, wenn du dann irgendwann mal zurück warst, oder hast du es dann quasi?
Ich war schon ein paar Mal nur dort, aber ich habe da auch keine Lust mehr gehabt, weißt du, da stehen dann 20, 30 Leute an und da habe ich dann auch keine Lust, weißt du. Und das war jetzt zu meiner Zeit, war das ein bisschen anders. Da sind auch teilweise 20 Leute da gewesen. Aber es sind halt nur 5 oder 6 gesurft. Die anderen haben halt draußen gewartet, bis ein paar aufhören und dann sind die wieder rein, weißt du? Mhm. Und das hat sich halt alles ein bisschen geändert, gell? Ja. Wir haben halt damals noch richtig Sport gemacht. Und wir haben uns reingehaut, wir haben Vollgas gegeben und das hat oft nur 10 Sekunden gedauert oder 20 und dann ist der nächste dran gewesen, weißt du?
Ja.
Und jetzt ist es so, dass jetzt Leute reingehen und dann irgendwie da 5 Minuten auf dem Brett stehen und sich toll vorkommen. Gell? Und da habe ich keine Lust mehr, sowas heißt.
Ja, ja. Ja, Fabi, das bringt dich vielleicht auch in deinen Fachbereich.
Ja. Ja, das ist tatsächlich auch genau der Bereich, der mich auch sauer macht. Ich kann es voll nachvollziehen, tatsächlich.
Wenn es zu viele werden.
Ja, das ist genau der gleiche Bereich. Das macht mich halt auch total sauer. Also deswegen bin ich ja auch losgegangen und habe angefangen, irgendwelche Wellen zum Suchen, irgendwelche Fischtreppen abzumlaufen, zu jedem Wasserstand irgendwelche Fischtreppen zum Anschauen und was weiß ich. Wenn ich das, also Eisbach finde ich mittlerweile eh Horror. Wenn ich das Wort schon Airshow höre, dass es da irgendjemand sich vordrängeln darf, dass er einen Air machen darf, sowas macht mir richtig stinkig. Also ich kann es total nachvollziehen, dass du irgendwann die Schnauze voll hattest irgendwie.
Das habe ich auch hinter mir. Sämtliche Flüsse ablaufen, rauf und runter, kilometerweit und irgendwelche Schwellen suchen und ja, das habe ich auch hinter mir.
Ja, genau, ne, das ist ja so ein Punkt, ne? Auch wirklich so ein wichtiges Thema einfach auch, ne, dass es irgendwie alles übervölkert heutzutage, das macht uns allen heutzutage definitiv zu schaffen. Aber ja, du hast ja definitiv auch einen Ruf von damals, so, ne, so, mal sage ich mal, mancher begründet wahrscheinlich deutschen Lokalismus auf dir irgendwo, an der Eisbachwelle. Und es ranken sich auch da viele Legenden, wie du die Welle verteidigt hast und Leute weggejagt hast und auch durchaus mal handgreiflich geworden bist. In dem Keep Surfing-Film gibt's ein Zitat, das irgendwie auch irgendwie von dem Grumpy Local von Kelly Slater gesprochen wird und ähnlichen. Wie stehst du dazu? Wie ordnest du das heutzutage so ein?
So, also wirklich handgreiflich bin ich nur einmal geworden und das war, wo der Bernie auf der Brücke steht und filmt gerade. Und das musste er unbedingt in den Film mit reinbringen. Also da war jetzt nicht besonders scharf drauf und der Typ, der hat es aber echt übertrieben. Also das war einer, der ist mir so blöd gekommen, also so blöd. Und ich habe zu ihm nur gesagt, er soll doch bitte erstmal an die Flosslände gehen und dort ein bisschen üben und so. Und wenn er es dann einigermaßen drauf hat, dann kann er gerne wieder kommen, so, weißt du. Und der ist mir halt so richtig blöd gekommen. Und da habe ich ihm das Brett aus der Hand geschlagen, versucht, ja, aus der Hand zu schlagen. Es war einer total tätowiert, über und über, das Gesicht voller Piercings, weißt du, ist sich vorgekommen wie der Obermeier, Oberking. Und ja, und ich, also das war irgendwie die einzige Situation, wo ich wirklich einmal handgreiflich geworden bin, mehr oder weniger.
Ja, ja.
Und dann wie er gemerkt hat, dass es ernst wird, dann hat er gemeint, ja, du kannst mir schon eine reinhauen, aber ich zeig dich an. Und da bin ich da gestanden. Ich wollte ihm gar keine reinhauen, weißt du? Ja. Ich wollte ihn einfach nur mal schütteln oder so, weißt du? Aber,
spannend, ja, gut. Spannend. Und
einzige Situation.
Und das ist tatsächlich so gefilmt worden, sogar noch so ungefähr.
Ja, das ist also unmöglich. Unmöglich.
Super, super spannend, wirklich, wenn man dann so mit dir jetzt hier spricht und so ein paar Sachen aufdeckt von damals, die halt einfach so allgegenwärtig sind, die so mit dir in Verbindung gebracht werden. Ich hätte jetzt eigentlich, ja, auch in unserer Community habe ich mal reingefragt, was denn für Fragen an dich bestehen. Und da waren dann auch so, kamen auch Fragen wie, ob du denn Videos heute bewertest, wenn du jetzt auch auf Sardinien bist. Da ist ja durchaus auch Lokalismus manchmal ein Faktor. Und wie du das heute so bewertest und wie du so zurückschaust, ob du Dinge anders machen würdest im Nachhinein, weil du halt diesen Ruf hast, dass du eigentlich dauernd irgendwen zurechtgewiesen hast, so ungefähr. Aber dann verfällt diese Frage eigentlich.
Nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Das war in einer Zeit, wo eben die Polizei ständig präsent war. Das war in einer Zeit, wo es mehrere schwere Verletzungen gegeben hat. Also da ist einige Male der Sanker da gewesen. Da haben wir einige Leute ins Krankenhaus fahren müssen. Und dann kommt einer an, der nicht einmal auf dem Brett stehen kann, nicht einmal drauf liegen kann, nicht einmal einen Meter paddeln kann mit dem Brett. Und da habe ich gesagt, du sei mir nicht böse, aber das geht hier nicht. Das geht ja nicht. Du machst uns alle den Sport kaputt. Du geh mal an die Flosslände, üb da ein bisschen. Und dann, wenn du es so einigermaßen beherrscht, dann kommst du wieder. So war meine Aussage. Ja. Und ja, so habe ich halt irgendwo versucht, den Eisbach zu verteidigen. Ja. Aber jetzt nie böse, weißt du, wirklich böse.
Ich glaube, viele Leute.
Ich glaube, ich bin schon mal grantig geworden, wenn es einer gar nicht einsehen wollte oder so und drei, vier Mal.
Ich glaube, viele Leute können die Zeit gar nicht mehr nachvollziehen, dass das einfach jetzt ein bisschen anders ist. Ja, damals war wahrscheinlich das total umkämpft und du hast einfach nur versucht, den Spot zu bewahren, dass du weiterhin da surfen kannst und auch einfach die Floßlände, war die dann damals eigentlich schon erlaubt? Was da mehr oder weniger erlaubt zum Surfen? Also war das dann quasi legitim, dass du gesagt hast, geh erst mal in die Floßlände? Oder wie war das dann, wie war da gerade so die Lage dann?
Ja, die Floßlände war problemlos, da hat man immer surfen können und da war ja nichts verboten oder so. Und also ich selber bin ja ungefähr 3 Monate an der Floßlände gesurft, 3, 4 Monate oder so, weißt du, und hab's da erst mal ein bisschen gelernt. Und ja, also bei und hier am Meer, Lokalismus am Meer, wenn da Leute ankommen und respektvoll sich eingliedern, weißt, und nicht da einfach reintroppen und dann den Leuten da irgendwie, weißt, da ist schon einer auf der Welle oder so, weißt, und dann paddeln die da noch an und dann stürzen sie, das Brett fliegt den Surfern um die Ohren von dem, weißt, da wirst du einfach sauer. Das ist doch ganz logisch.
Ja.
Und wenn man da respektvoll vorgeht, weißt, und dann darfst auch du deine Wellen hier nehmen. Und das ist in der ganzen Welt so.
Voll, ja.
Also,
wir haben das Thema schon oft irgendwo aufgegriffen und eigentlich sind wir auch immer irgendwo zu einem Punkt gekommen, dass man es verstehen kann. Und ja, so wie du es jetzt beschreibst, ist es auch total total verständlich, wie das damals lief. Und wenn es dann eigentlich immer bei auch verbal normalerweise geblieben ist und halt, ja, so entstehen halt irgendwelche Legenden und komischer Kram auch. immer wieder spannend zu sehen. Vielleicht eine Frage noch dazu, die auch jemand aus unserer Community gestellt hat, die jetzt nochmal so in die Richtung geht. Vielleicht passt es ja auch gar nicht mehr, aber ich frag's trotzdem mal. In Keep Surfing war auch so eine Aussage, es war wohl Kelly Slater, der auch irgendwie sowas von dem, dass der Grumpy Local, der alle wegjagt, irgendwie erwähnt war. Und unser Mitglied Christian fragt, ob du da, wie du das wahrgenommen hast, dass du das, ob du das eher mit so einem kleinen Stolz, dass du Erwähnung gefunden hast, oder eher so, was für ein Idiot, was der da erzählt, wahrgenommen hast. Nee.
Ich habe das mit Stolz angenommen. Und was noch ist, der Mark Occilupo, der wurde auch dazu interviewt. Ja. Und der hat gesagt, der Walter hat es genau richtig gemacht. Ich hätte es auch gemacht.
Stimmt, ja.
Weißt? Ganz genau. Und es war natürlich so, weißt, wie der Kelly Slater angekommen ist. Das war auch zu einem Zeitpunkt, da ist schon ziemlich voll geworden. Und wir haben also grundsätzlich, wenn da irgendwelche Kamerateams, die professionell ausgeschaut haben, haben wir alle das Surfen eingestellt. Wenn da kam TV Weiß-Blau, die sind dann 2 Stunden mit der Kamera auf der Brücke geguckt, wir konnten nicht surfen. Die haben gesagt, ja, das ist ein freier Platz, da können wir surfen. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Dann haben wir nicht gesurft. Also da, ja. Und dann heißt der Kelly Slater kommt. Und da kannst du dir vorstellen, der kommt dann an mit einem Gefolge von, weiß ich nicht, ein paar Kamerateams mit 20, 30 Mann im Gefolge und macht da riesen Werbung. Und da haben wir gesagt, das brauchen wir nicht. Okay. Absolut.
Ja.
Das war jetzt nicht meine Entscheidung, das war unsere Entscheidung. Weißt? Das haben mehrere Leute zusammen entschieden und da haben wir halt einfach die Welle flach gemacht. Verstehst du?
Ja, ja, ja.
Da waren noch 20 Zentimeter Welle vorhanden und da kam er an und konnte natürlich nicht surfen.
Das macht auf jeden Fall Sinn auch dann, ja. Das ist ein bisschen auch der Unterschied vielleicht zu heute. Wenn heute sowas ist, dann wird es immer gleich so medienwirksam ausgespielt und irgendwas mehr damit gemacht. Und ihr habt es damals einfach nur für euch gemacht, ne? Das ist.
Genau. Heute wird es ausgeschlachtet bis zum letzten und, ja. Und das war halt damals ein bisschen anders noch.
Krass, ja. Was habt ihr damals eigentlich für Surfboards benutzt? Waren das Dinge, Boards, die ihr vom Meer mitgebracht habt? Habt ihr selber welche gebaut oder wo kamen die so her? Und wie schnell sind die kaputt gegangen im Eisbach?
Die sind schnell kaputt gegangen. Es gab damals den Didi noch, der hat in München geschäbt, der hat Bretter gebaut. Leider nach meinem Geschmack total untauglich. Da sind viele Bretter gefahren worden, die also absolut gar nicht geeignet waren. Und was am Eisbach, also meine Meinung, also man kann natürlich am Eisbach auch mit einem Minimalibu fahren, was jetzt nicht so meins ist. Und ich habe halt einen Fisch gefahren, so einen 15er Fisch, schön breit, weißt du. Und
das ist spannend. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, was dein perfektes oder dein persönlich bestes Eisbachboard wäre. Aber das hat sich ja dann schon erledigt.
Das perfekte Eisbachboard, das habe ich noch. Das ist ein feuerroter Ferrari. Super dünn, ungefähr 1,5 Zentimeter dick. Also 5,10 lang. Hinten schön breit, Doppel-Swallowtail. Und das ist das beste Brett, was je für einen Eisbach gebaut wurde. Da bin ich überzeugt davon. Und das habe ich noch.
Ja, geil.
Das habe ich mir hier auf Sardinien von einem Shaper bauen lassen. Das habe ich mir auf Sardinien bauen lassen von einem Shaper, der eigentlich Windsurfboards baut. Aber in einer super, super Materialkombination. Und ich habe gesagt, ich brauche ein Brett, das nicht mehr kaputt geht. Weil die Eisbach, die normalen Bretter, die am Eisbach gefahren werden, da war ich oft im Monat, weiß ich nicht, 3-4 Tage am Richten. Weißt?
Ja.
Am Reparieren. Und dann habe ich mir ein Brett bauen lassen in Kohle Kevlarfaser mit einem PVC-Hartschaumkern, das absolut 0,0 Watt aufnimmt. Die Kohlefaser extrem stabil, steif macht das Brett und die Kevlarfaser macht es unzerstörbar. und ist teures Material. Aber
also ich persönlich shape ja auch Bretter und ich finde es spannend. Ich shape auch viele Flussbretter und experimentiere da viel. Und ich bin auch voll auf dem Kevlar-Carbon-Film hängen geblieben. Ich sag auch, das ist das Beste einfach, was es gibt. Es ist spannend, dass du das gleiche quasi sagst, dass das auch dein Punkt ist irgendwie.
Ja, sehr cool. Fabi, noch Materialfragen von dir.
Puh, nee, tatsächlich, die Frage wurde einfach schon erklärt und tatsächlich auch meine Erkenntnisse ziemlich genau auch getroffen, dass du sagst, das Brett muss gar nicht dick sein, sondern auch, dass das quasi die Dicke vom Brett gar nicht viel macht.
Ja, ist natürlich, im Gegenteil, das macht, das schadet total. Das ist wie, wenn du auf so einem 5-6 Zentimeter Brett stehst oder teilweise noch dicker, da stehst du drauf wie auf Stelzen. Da kannst du die Kraftübertragung, das ist so nicht mehr direkt, weißt. Und wenn ich auf einen Zentimeter, eineinhalb stehe, da ist das die kleinste Bewegung von Füßen, weißt, wird sofort umgesetzt in eine Bewegung. Das Brett reagiert viel sensibler, weißt. Und du hast viel mehr Gefühl dafür, wenn es dünn ist.
Das finde ich total spannend. Ich glaube gerade voll Lust, morgen in die Werkstatt zu gehen, um mir ein dünnes Brett zu bauen. Also ich bin nie bis jetzt unter 4 Zentimeter gegangen bei einem Flussboard, aber vielleicht sollte ich tatsächlich auch mal probieren.
Ja, es ist natürlich, wenn du einen herkömmlichen PU-Schaum oder weiß der Teufel was verwendest, der ist ja natürlich nicht steif, weißt. Und dann wird es, wenn es so dünn ist, total schwammig. Also muss der Kohlefaser rein, um das steif zu machen, weißt? Und am besten 100% Kohlefaser, weißt? Aber am Eisbach ist halt, weil Kohlefaser ja genauso bricht und bröckelt, wenn du da ein paar Mal auf die gleiche Stelle schlägst, dann bröselt auch das Hart raus. Und dann gibt's eben ein Gewebe, das Mischgewebe ist aus Kohle- und Kevlarfaser. Und das Kevlar ist unzerstörbar. Das kann man nicht zerstören, da kannst du also mit der Pistole drauf schießen.
Da ist ja auch ein schusssichere Westen drin.
Eben, ja. Da bröselt auch ein bisschen, wenn du mehrfach drauf, also an dieselbe Stelle schlägst, bröselt halt außen das Harz weg, aber das Gewebe bleibt voll erhalten. Ein bisschen Harz drüber wieder, Tape drauf und schon ist repariert, weißt.
Ja, cool. Wie sah es denn mit, das frage ich jetzt so als Frostbeule, der sich gerade einen richtig dicken neuen Neo für die Nordsee gekauft hat. Wie sah es denn mit Neopren so aus? War man da, hat man damals schon gut ausgestattet? Hatte man da nur einen zerfledderten Neo, der das ganze Jahr überhalten musste? Oder ist man auch einfach mal bei kalten Dingern reingegangen?
Nee, also ich habe ja wirklich im Winter gesurft, aber teilweise am Rand 30, 40 Zentimeter Schnee gelegen sind, da bin ich surfen gegangen und ich habe da einen Windsurf-Trockenanzug gehabt. Ah. Also mittlerweile gibt es ja auch für Wellenreiter so Trockenanzüge. Ja, ja. Und das war schon ein Muss. Füßlinge und Handschuhe und Haube, also im Winter absolut Muss.
Ja, gut, okay. Bin ich ja beruhigt. Dann stinke ich nicht ganz so ab.
Ja. Und selbst da bin ich teilweise dann fast nicht mehr rausgekommen, weil nach ein, zwei Stunden Surfen da bei 6 Grad oder 5 Grad Wassertemperatur und 0 Grad Luft, da bist du einfach durchgefroren. Und da bist du so steif, da bin ich teilweise heimgefahren und habe in der Badewanne, unter der warmen Dusche habe ich den Anzug ausgezogen, weil ich nicht mehr rausgekommen bin, weil ich die Hände nicht mehr aufgebracht habe. Da ist keine Kraft mehr in den Fingern, nichts mehr.
Ja, spannend, ja. Was mich auf jeden Fall auch noch interessieren würde, jetzt dieses Flusssurfen ist mittlerweile ja wirklich ein riesiges Thema. Ne? Also es gibt diese ganzen künstlichen Wellen mittlerweile, die so pumpenbetrieben sind, aber auch viele Flusswellen, die jetzt wirklich so nach dem Vorbild von dir eigentlich gestaltet werden. Verfolgst du das? Kriegst du das mit? In Hannover gibt es mittlerweile die Leinewelle, in Nürnberg die Dauerwelle, in Augsburg gibt es eine Black Forest Wave bei Stuttgart.
Ja. Kriege ich schon mit, ja, so ein bisschen, ja. Ja, eigentlich ist das Ganze auf meinem Mist gewachsen, irgendwo. Ja. Wenn ich damals den Eisbach nicht zum Laufen gebracht hätte, dauerhaft, dann wäre das andere alles drumherum jetzt, was so gebaut wird oder wahrscheinlich gar nicht entstanden.
Das denke ich auch. Da ist so das ist so ein Kultsymbol geworden, diese Welle in dem Bach, ne? Und das ist tatsächlich ja schon muss schon cool sein, wenn man da mal drauf guckt und sagt so, ja, das ist ja so ein Stück weit dein Lebenswerk, und wenn es auch nur ein kleiner Abschnitt deines Lebens war, ne?
Ja, cool. Ja. Ja, so sehe ich das auch irgendwo.
Was hältst du von solchen Projekten, also so, die dann auch so auf Vereinsbasis sind, die quasi dann auch irgendwie mega öffentlich sind und halt auch dann quasi hunderte Leute anziehen? Sag mal der ehrliche Meinung dazu.
Ja, also wenn es Eintritt kostet, dann bin ich dagegen. Wenn junge Leute, weißt, die... Also wirklich junge Leute, so 12-, 14-Jährige, die teilweise mit ihrer Zeit nichts anzufangen wissen. Wenn die über das Surfen zum Sport kommen, weißt, dann finde ich das schon richtig geil, richtig gut. Und man könnte meiner Meinung nach noch viel mehr so künstliche Wellen bauen. Also da gibt's so viele Flüsse, die also ein natürliches Gefälle haben, da wo man ohne großen Energieaufwand Wellen reinbauen könnte, also das könnte man noch viel, viel, viel mehr ausbauen. Und was ich jetzt irgendwie mal gehört habe, ich habe ja damals wirklich alle Flüsse um München rum, da bin ich überall rumgelaufen, also wirklich 20, 30 Kilometer gelaufen. Oben in Wolfratshausen, da habe ich eine Stelle entdeckt, da wäre es möglich, eine Welle reinzubauen. Und da habe ich jetzt gehört, das haben die vor. Die Gemeinde Wolfratshausen möchte eine Welle reinbauen.
Da muss ich dich leider aktualisieren. Mit Wolfratshausen, habe ich tatsächlich vor zwei Jahren gesprochen. Das war eins der ersten Projekte, ja, die überhaupt gab, eine Welle zu bauen. Die wurden aber abgeschmettert aus verschiedenen rechtlichen Gründen, und diese Welle wird es wohl niemals geben. Ja. Dafür aber mittlerweile sehr viele andere Projekte überall in Deutschland, Schweiz, Österreich und Europa. Mhm. Also der Vorbild bleibt bestehen trotzdem, ja.
Ja, ich hatte ja vor, an der Freien Isar in München, damals war der Bürgermeister Ude noch da habe ich vorgehabt, eine künstliche Welle reinzubauen. Also was heißt eine künstliche Welle? Die Wittelsbacher Brücke, die hat Potenzial, das ganze Jahr zu laufen. Und da war damals der Plan von mir, dass ich den OP mit Plänen überrasche und ihm sage, dass man da eine künstliche Welle bauen können und dass wir, die Surfer, die Kosten übernehmen. Weißt, dass der Stadt München keine Kosten entstehen. Mhm. Das war damals der Plan. Aber da ist dann einer verunglückt, tödlich. Das war so ein junger Kerl, der war gerade einmal 15 Jahre alt. Der war als Zuschauer an der Wittelsbacher Brücke und ist am Ufer gestanden, ist abgerutscht und reingefallen und ist in den Strudel reingekommen mit seinen Winterklamotten, weißt, mit Parker und Zeug, und ist nicht mehr rausgekommen und ist abgesoffen. Und dann war der Plan gestorben. Da brauche ich nicht mehr zum Bürgermeister gehen, wenn es da einen Todesfall gibt, ist vorbei.
Nee. Ja. Das ist ja im Eisbach jetzt irgendwo auch so eine Sache, ne? Mit dem Unglück und dem Todesfall, der macht es jetzt umso schwieriger, das Rechtliche wieder irgendwie auf die Bahn zu kriegen, so ungefähr. Es ist wirklich ja aus so blöden Sachen, ja. Vielleicht in der Richtung noch eine Frage. Habt ihr damals normale Ozean-Leash benutzt oder sowas gar nicht zu deinen Zeiten?
Doch, ganz normale Ozean-Leash. Ja. Mhm. Und also ich bin selber einige Male hängen geblieben an den Granitblöcken, die da unter Wasser drin sind, eingebetoniert wurden. Ich bin da selber ein paar Mal drin gehängt und ich konnte mich halt befreien, weil ich habe die Kraft gehabt, ich habe mich halt voll gegen die Strömung, und dann ist die Leash entweder gerissen oder der Klettverschluss ging auf. Mhm. Musste aber auch mal Mädchen retten, die da hängen geblieben ist und bestimmt eine Minute unter Wasser war und nicht mehr hochgekommen ist. Da bin ich eingesprungen, habe die gepackt und habe die einfach rausgerissen. Gell. Mhm. Und ja, Das kann natürlich mit so einer Leash, die also jetzt leicht abreißt, kann das eigentlich nicht mehr passieren. Gell?
Ja, naja.
Das ist eigentlich schon eine gute Lösung. Und eigentlich braucht es gar keine Leash. Also ich bin meistens mit Leash gesurft, aber auch oft ohne. Eigentlich
das sind meine Worte.
Und wenn man stürzt, muss man halt...
Ich sag auch mal, man kommt hinter dem Board ja immer hinterher. Man kann hinterher schwimmen. Ein paar Paddelzüge, wenn du sofort Orientierung hast, dann hast du das Board wieder.
Ja, genau. Oder beim Stürzen halt schon greifen und mitnehmen, weißt du? Aber das kannst du nur, wenn es nicht kontrolliert stürzt. Gell? Und das kannst du nicht als totaler Anfänger, weil da bist du total überlastet, überfordert, weißt du? Und ja. Nee, ist ganz gut, aber den nicht.
Ja, wir haben ja hier im Podcast auch schon mit vielen Wellenprojekten und vielen Sachen rund um dieses Thema gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, kann ja gerne mal nachhören. Und auch in dem folgenden Eisbach-Podcast, der ja aus dieser Folge entstehen soll, werden viele zu Wort kommen noch, die vielleicht auch da mit anderen Wellenprojekten schon irgendwo jetzt weiter sind. Ich glaube auf jeden Fall, wir können hier einmal, wenn wir dich hier gerade jetzt vor dem Mikro haben, einmal von Tausenden von FlusssurferInnen in Deutschland und Europa und der Welt Danke sagen für diese Eingebung, damals diese Welle ein bisschen so weiter zu entwickeln. Das ist wahrscheinlich nicht vermessen, das einmal zu tun, würde ich sagen. Und
ja, da bedanke ich mich sehr herzlich.
Und ich tatsächlich bin mit meinen eigentlichen Fragen rund um den Eisbach damals erstmal soweit durch, Fabi. Hast du noch was auf der Liste, was du unbedingt loswerden musst?
Boah, lass mich ganz kurz überlegen, bevor ich jetzt was vergesse. Nee, Benni, ich bin wunschlos glücklich. Fahr fort irgendwie.
Ja, vielleicht kommt der mal nach
Sardinien. Ich war vor ein paar Monaten tatsächlich. Ja. Also ich war auch in deiner Ecke.
Und ich vor 4 Jahren.
Ja, also das nächste Mal ist ja.
Ein Besuch.
Er muss.
Ja, auf jeden Fall. Das werden wir machen, ne? Fabi, das behalten wir auf dem Schirm. Ich komme bestimmt auch nochmal hin. Ich habe die Insel super geliebt, auch super schön, einfach nur da. Ein tolles Fleckchen Erde, definitiv.
Ja. Es gibt halt hier extrem viel unberührte Natur, das findest du halt kaum mehr irgendwo.
Und extrem viel Wellenpotenzial tatsächlich, wenn man gerne erkundet. Das muss ich wirklich sagen. Ich kann deine Entscheidung voll verstehen, dahin zu gehen. Ich fand's wahnsinnig cool. Man konnte so viel entdecken irgendwie in der Natur und auch einfach so geile Wellen. Also das leider halt Winden oft nicht so konstant wie halt der Atlantik, aber es macht so Spaß da zum Surfen.
Ja, da gibt's paar Spots, weißt, die laufen nur bei ganz bestimmten Bedingungen, also nur ein paar Mal im Jahr, weißt, und ich war da immer auf der Suche, weißt, nach neuen Sachen auch, weißt, und kilometerlange Wanderungen gemacht und Strände abgesucht, da wo gar keine Straße hingeht oder so, weißt, und immer wieder mal was entdeckt, was Neues, was keiner kennt.
Ja, wunderschön auf jeden Fall. Und vielleicht Frage noch in die Richtung, weil ja auch deine Frau Anita hier mit anwesend ist. Danke auch auf jeden Fall für die technische Hilfe hier, das Ganze erstmal irgendwo das Setting aufzubauen. Ja. Hast du denn deine Surfleidenschaft an Familie ein Stück weit weitergegeben? Kannst du auch gerne beantworten, Anita?
Ja. Die Anita ist gerade rausgegangen.
Okay.
Unser Enkel, der hat schon so ein paar Versuche gemacht an der Eisbachwelle. Und der ist also topfit, sportlich. Und da kann ich mir vorstellen, dass der ja eines Tages da wirklich aufklatschen wird.
Geil, schön.
Da gebe ich noch ein paar Tipps, wie er sie behalten soll.
Sehr schön, ja. Ja, du, was mich jetzt noch ganz zum Abschluss vielleicht interessiert, so nochmal, um das Ganze abzurunden und deine Geschichte auch ein Stück weit so abzurunden von dem, was man zumindest schon weiß. Du bist der Instrumentenbauer und deine Didgeridoos sind auf jeden Fall, haben Weltruhm, soweit ich das immer sehe. Ich kenne mich mit Didgeridoos jetzt wirklich nicht aus, worauf es da ankommt, aber man hört wirklich, die Dinger werden auch wirklich teilweise für teuren Preis versteigert und du hast da einen echten Ruf. Wann hast du damit angefangen? Und Wie kam das eigentlich, gerade mit dem speziellen Instrument aus Australien?
Da war wieder der Eisbach verantwortlich. Wir sind nach dem Surfen ab und an mal in den englischen Garten, in den chinesischen Turm gegangen, haben uns noch ein Massal gekauft. Und am Weg dahin saß am Straßenrand ein Typ, der hat so ein Holzblasrohr in der Hand und hat da Didgeridoo gespielt. Und da war ich von der ersten Sekunde an fasziniert. Ich war da mit ein paar Freunden unterwegs vom Eisbach, die sind weitergegangen, die sind schon mal vorgegangen und ich bin nach 10 Minuten, Viertelstunde bei dem Typen gestanden und habe dazugehört und habe mit dem ein paar Worte gewechselt noch. Und dann habe ich mich losgerissen, weil der Durst war übermächtig. So nach 2-3 Stunden mein exzessives Eisbachsurfen und das im Hochsommer, weißt, dann ist ein Massal zum Abkühlen schon. Und am nächsten Tag kam ich wieder zum Eisbach und wollte surfen gehen und dann hockt von mir ein Spezi in der Wiesen und hat so ein Didgeridoo in der Hand. Dann sage ich, ja, wo hast denn das jetzt her? Ja, das hat er hier einem abkauft. Dann sage ich, kannst du das ja spielen? Sagt er, ja, und nimmt es in die Hand und bläst rein und sind ein paar so schräge Töne rausgekommen, aber spielen konnte er nicht wirklich. Und da habe ich gesagt, darf ich auch mal? Ja, hat er mir das Ding gegeben und ich habe reinblasen und es hat gebrummt. Und da war es geschehen an mich. Und dann habe ich erstmal geschaut, wo kriegt man denn so ein Didgeridoo her? Dann habe ich, ja, Münchner Raum, überall alles abgecheckt, dann hat man da nochmal schon eins gekauft, zwei gekauft und hab dann am Tollwood gesehen, da, ja, da gab's auch so einen Stand, die hatten auch immer Didgeridoos und da war ein Australier, der hat australische Didgeridoos dabei gehabt und der hatte eins, das war qualitativ, also haben alles andere überragt, was sonst noch gab und das wollte er irgendwie, ja, da wollte er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 2000 Euro oder was haben dafür. Nein, D-Mark damals, D-Mark. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist immer ein bisschen zu viel, also so 1200 Mark würde ich ausgeben, aber 2000 ist nicht drin. Und dann am nächsten Tag bin ich nochmal hin zu dem Typen, habe nochmal versucht, da runterzuhandeln, aber der ging nicht runter. Dann habe ich mir das ganz genau angeschaut und habe gesagt, das kriege ich doch hin. Das kriege ich doch irgendwie selber hin. Und ich war immer schon so Tüftler und Bastler und habe einen Onkel, der eine Schreinerei hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich besorge mir jetzt da einfach mal einen Stamm, einen Baumstamm und baue so ein Didgeridoo selber. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Das hat zwar lang gedauert und ich hätte mir das ganze Werkzeug, das ich gekauft habe, das spezielle Werkzeug, das ich dann auch noch brauchte, da hätte man das andere leicht kaufen können. Aber der Erfolg war schon sehr gut. Das erste war super schon. Das war besser wie alles andere, was sonst verkauft wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich baue jetzt noch ein paar, verkaufe die. Und dann, ja, habe ich meine Kosten wieder herin. Mehr wollte ich eigentlich ursprünglich gar nicht. Und dann habe ich einen Profispieler aus Australien kennengelernt, in München. Der hat da im Feuerwerk ein Konzert gespielt. Und da habe ich auch ein paar Instrumente mitgenommen, habe es dem gezeigt. Und der war total fasziniert. Der hat gesagt, diese Qualität gibt es in ganz Australien nicht. Die hat er noch nie gesehen und gespielt. Und ja, und da in dieser Nacht ist dann die Entscheidung gefallen, ich probiere das jetzt mal. Ich baue jetzt ein Jahr lang Didgeridoos, habe meinen Job an den Nagel gehängt damals und habe gesagt, ich baue jetzt ein Jahr Didgeridoos und schau mal, was am Jahresende rauskommt. Ja, und am Jahresende habe ich auf Tollwood einen Stand gehabt, war eine Woche vor Schluss ausverkauft, habe Bestellungen gehabt fürs nächste Jahr und ja, so ging es los.
Das ist eine geile Story.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja, die Qualität konnte ich immer weiter steigern, immer weiter und jetzt, ja, also ich habe wirklich Profispieler aus der ganzen Welt, die absolut begeistert sind und sagen, sowas haben sie noch nie in der Hand gehabt. Also, ja.
Das so ist mal Talent, oder?
Und Angefangen habe ich am Eisbach auch. Also ich habe es am Eisbach teilweise in der Surfpause, habe ich teilweise Dutscheritus geschliffen. Da war ich mit so einem kleinen Notstromaggregat oder einem kleinen Schwingschleifer da und habe da geschliffen.
Mega, echt. Ja. Ja, ich war viel besser können wir eigentlich nicht enden, glaube ich, als mit so einer geilen Selfmade Story. Dann vielleicht zum Abschluss nur noch die Frage, was vermisst du denn am meisten auf Sardinien, beziehungsweise welches sardische Bier trinkst du oder was importierst du dir von zu Hause?
So, wir haben hier auf Sardinien super geiles, geniales Bier, also da brauche ich kein Münchner, das scheut im Vergleich mit Münchner Bieren überhaupt nicht. Das Einzige, was ich wirklich ab und an misse, das sind Brezen. Ein Brezen. Und die Anita, die packt mir ab und zu welche, die macht selber ja. Auch Brot und so. Und ab und zu mal, aber zweimal im Jahr gibt es auch
Brezen. Und dazu dann hoffentlich ein Weißwurst da, oder?
Ja, Weißbier, Obatzter und ein paar Brezen da und ein gutes Bier, da geht schon nichts drüber. Gell.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ja Mensch, Walter, ich würde sagen, Walter und Anita, wir bedanken uns ganz herzlich für das Interview heute. Und wie gesagt, wir kommen darauf zurück, eventuell, falls Rückfragen aus der Community hier kommen, dass wir die euch nochmal stellen. Aber das war wirklich super aufschlussreich. Wir haben, glaube ich, mit vielen Sachen aufgeräumt, die kursierten. Wie gesagt, ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, dass ich so coole Legenden aus dem Weg geräumt habe. Aber andererseits, ja, bin auch ein bisschen stolz, dass wir sowas mal machen können. Geil, echt, danke.
So, Benni, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich danke euch beiden auch. Und ja. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ich stehe zur Verfügung. Okay. Und von der Anita auch noch liebe Grüße.
Grüße zurück und von mir auch nochmal ein großes Danke. War echt wahnsinnig schöner Abend. Schöne Geschichten und danke für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Ja.
Werbung. Tja, gut gelacht, ordentlich mit Vorurteilen und Legenden aufgeräumt und noch dann am Ende so eine Inspiration von einer coolen Lebensgeschichte erhalten. Was will man mehr, oder? Für jeden, dem jetzt irgendwelche Fragen unbeantwortet blieben. Walter hat zugestimmt, dass wir ihm gerne nochmal Fragen zusenden können, auf die er nochmal eingehen soll. Wenn du also irgendwas echt noch unbedingt wissen möchtest, dann haus uns gerne in die Kontaktdaten in den Shownotes und wir leiten die Frage weiter und werden dann bei späterer Stunde nochmal drauf zurückkommen. Denn es ist auch so, dass Wiederauftauchen von Walter war zwar nicht meine ursprüngliche Inspiration zu einem neuen Projekt, aber es hat auf jeden Fall dem Gedanken daran einen neuen Drive gegeben. Und zwar wird es wahrscheinlich aller Voraussicht nach im Frühjahr einen neuen Podcast, einen kleinen Spin-off vom Wellenlänge-Surf-Podcast geben, der sich ausschließlich um den Eisbach dreht. Das soll eine kleine abgeschlossene Miniserie von, ja, ich weiß nicht so genau, 20 bis 30 Episoden vielleicht werden, wo es von der Geschichte bis in die Gegenwart und möglichst viele von den Charakteren, die den Eisbach mitgeprägt haben oder heute auch prägen, beinhalten soll. Wenn du da irgendwelche bestimmten Personen im Blick hast, die du sagst, Mensch, schreib die doch mal an und vielleicht sogar Kontaktdaten, dann freuen wir uns auch über jeden Tipp, jeden Hinweis. Fabio und ich sind jetzt akribisch am Arbeiten, Termine machen und Leute erreichen, sind damit auch gut vorangeschritten und das Ganze wird wahrscheinlich im kommenden Frühjahr irgendwann starten. Die eventuellen Zusatzfragen an Walter werde ich dann hier in diese Folge hinten dran basteln. Dieses wird wahrscheinlich die Folge 2 oder 3 des Podcasts werden. Du brauchst dann also nur noch den Schluss hören, wenn du sie jetzt schon kennst. Bleib einfach hier am Ball, dann erfährst du auf jeden Fall auch, sobald da der Launch ist. Dann eben hinten dran noch ein paar Sachen in eigener Sache. Danke natürlich wie immer an Markus von Freaks of Fashion für das schöne Titelbild, das er wirklich wieder in Rekordzeit noch schnell für uns hingekritzelt hat. Und dafür ist es wieder super cool geworden, wie ich finde. Schaut gerne auch mal bei ihm auf der Website freaksoffashion.com oder seinem Instagram-Account vorbei. Lohnt sich. Dann an der Stelle vielleicht auch kurz noch erwähnt, unser Podcast-Partner, der Rapid Surf Shop in Hannover. Für alle, die jetzt irgendwie denken, oh, ich muss auch mal wieder Flusssurfen gehen. Beim Rapid Surf Shop bekommst du sämtliche Ausrüstung rund ums Flusssurfen. Mit dem Rabattcode SURFPODCAST erhältst du 10% auf alles dort, bis auf Surfbretter. Die sind leider davon ausgeschlossen, weil die Marge einfach zu klein ist. Findest alle Accounts auch in den Shownotes. Ja, und zu guter Letzt auch nochmal die Bitte, wenn du jetzt bis jetzt dran geblieben bist, vielen Dank dafür schon einmal. Aber vielleicht schaffst du es ja auch gleich zum Ende nochmal kurz in deine Podcast-App reinzugehen und eine Bewertung abzugeben. 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts und vielleicht eine kleine Textrezension hilft uns super weiter. Auch jegliche Aktivität auf Instagram und sonstigen ist immer nett. Motiviert uns ein bisschen, jegliches Feedback, Lob und Kritik jeglicher Art. Und damit geht's ab in die nächste Woche. Dann, wie gesagt, mit der Fortsetzung des Monatsthemas Familie und Surfen. Macht's gut und bis Montag.
Tja, Slater, das war's dann wohl jetzt hoffentlich mit deiner großen Fresse hier immer am Fluss, wa? Da berufst du dich jahrelang auf Walter Strasser, dass der damals auch hier ordentlich seine Meinung gesagt hat und Leute zurechtgewiesen hat. Und jetzt zeigt sich, so übel war der gar nicht.
Naja, was heißt so übel, Kelly? Ich bin auch so übel. Ich sag auch nur, wenn was echt nervt und was echt blöd ist. Und das werde ich auch weiterhin tun.
Ja, mal ganz ehrlich, Slater, du hast schon sehr oft deine persönlichen Befindlichkeiten, die du hier irgendwo rauslässt, da du jetzt einige Jahre hier am Dauersurfen bist. Da würde ich mir vielleicht doch mal Gedanken drum machen.
Nee, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ey, du, nee, komm, ey, du bist nicht dran. Ich habe dich hier noch nicht so oft gesehen. Ich bin hier jeden Tag, also jetzt ist das mal meine Runde, ja? Guck mal einmal nicht hin, da will hier einfach jemand surfen, der hier gar nicht ständig am Bach ist.
Genau, das meine ich, Slater. Hey, du Junge, geh mal rein, ich kläre schon mit dem Vogel hier. Ganz ehrlich, so einen Scheiß hätte Walter garantiert nie abgezogen. Sondern jetzt stell dich brav an, du Pfeife. Hey, geiler Run, Junge. Nice.
Free audio post-production by Alphonic.com.